Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe wie immer durch diesen Podcast und heute geht es um das Thema World Cup Saison 2022. Also den UCI Mountainbike World Cup dieses Jahres und zu diesem Thema habe ich zwei Gesprächspartner eingeladen. Einmal den Lukas Hoffmann. Ihr kennt ihn schon aus diversen anderen Podcast-Folgen von uns, unser Online-Redakteur, Tester und CC-Racer. Hallo Luki.
Hi zusammen.
Und neu dabei den Oliver Wittmers. Er macht Social Media für Mountainbike und fährt auch Downhill-Rennen. Hallo Oliver.
Hallo.
Falls ihr euch über die Klangqualität vielleicht wundert, warum die unterschiedlich ist, wir sitzen an unterschiedlichen Orten, pandemiebedingt und logistikbedingt. Wie funktioniert eigentlich ein World Cup, also so ein Rennen? Frage ich jetzt mal so von vornherein.
Ich glaube, da müssen wir uns einfach mal direkt dann aufteilen, wa? Weil es gibt ja schon unterschiedliche Spezies von World Cups da draußen.
Ja, also fang du doch einfach mal an,
wenn du genau
schon den Vorschlag bringst.
Ja, easy. Ja, genau. Also es ist wie in der normalen Mountainbike-Welt auch, wenn man nicht im Radsport unterwegs ist. Es gibt unterschiedliche Disziplinen. Und da gibt es Cross-Country und Downhill. Wie du eben schon gesagt hast, Christian, im Intro, ich fühle mich eher der Cross-Country-Disziplin zugeschrieben, was aber nicht heißt, dass ich Downhill nicht auch gucke. Sind immer unheimlich spannende Rennen. Na egal, wir kommen zum Cross-Country. Und wie der Name schon so ein bisschen sagt, beim Cross-Country geht es bergauf und bergab. Das ist quasi auch so ein bisschen der Unterschied zu Downhill, wo es logischerweise nur bergab geht. Cross-Country-Rennen kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ich nehme immer das Beispiel, dann wissen die meisten auch direkt, wie es funktioniert, wie die Formel 1. Es gibt einen Rundkurs und ja, letztendlich fährt man von der Startlinie weg auf einem Rundkurs und wer am Ende dann ganz vorne ist, die meisten Runden in einer gewissen Zeit gefahren hat, der gewinnt. Und wie kommt man da überhaupt hin? Wie auch in der Formel 1, sorry, dass ich das immer so analog dazu nehmen muss, gibt es ein Qualifying-Rennen am Freitag, das sogenannte Short-Track-Rennen und dort fahren die 40 Besten der Welt letztendlich die Startpositionen, also die ersten drei Startreihen für das sonntägige Rennen aus. Also am Freitag ist immer Short Track, am Sonntag ist dann immer Cross Country der Elite-Klassen. Und dann wird die Startposition ausgefahren und am Sonntag geht es dann eben auf dieses Rundrennen. Kleiner Unterschied noch zum Short Track, das sind meistens ein bisschen verkürztere Runden, auch dass man schöne Fernsehbilder hinbekommt, dass die Leute einfach mehr Action haben. Es geht 20 Minuten dieses Rennen und da geht es dann richtig zur Sache. Bisschen weniger Tech. Was hast du?
Das lässt sich ja 20 Minuten Vollgas, also ja, ultra genau. Anschlag fahren.
20 Minuten All Out, so kann man es genau wirklich sagen. Also da sieht man auch mal, was die Profis so in der Lage sind, maximal zu leisten. Und da werden dann letztendlich die Startpositionen ausgefahren. Und am Sonntag geht es dann auf ein bisschen längeren, auch technischeren Kurs, wo auch größere Sprünge drin sind, Rock Gardens und so. Genau, und dann werden meistens 6 bis 7 Runden gefahren, beziehungsweise 1,5 Stunden Renndauer. Und dann ist es genauso wie in der Formel 1 letztendlich auch, dass es eine Boxengasse gibt, die sogenannte Tech- und Feed-Zone, wo die Fahrer dann Verpflegung annehmen dürfen, also eine neue Flasche oder ein Energiegel, aber auch dorthin kommen können, wenn sie mal platt gefahren haben, sich die Kette gerissen haben und so weiter und so fort, wo die Teams dann stehen. Genau, und kurz und knapp gesagt ist das letztendlich der Cross-Country World Cup.
Ja, also ich find an der Geschichte ja spannend, der Short Track, der ist ja noch eine relativ neue Erfindung. Das ist seit 2 oder 3 Jahren erst.
Ich glaube sogar mittlerweile schon seit 4, aber genau vorher gab es immer Eliminator Race, wo 4 Leute gegeneinander gefahren sind. Mhm. Aber der Witz am Short Track ist jetzt letztendlich erstmal, dass man sich die Startposition für Sonntag ausfährt und dass das auch in die Gesamtwertung des World Cups mit reinzählt. Bedeutet für die
Top-Fahrer. Das ist aber auch neu, ne? Am Anfang war das, glaube ich.
Nee, am Anfang war es freiwillig die Teilnahme genau. Und dann dass sie dann die besten Fahrer dabei haben wollten, weil ich sag mal so die großen Stars wie Nino Schurter und Co., die haben dann am Freitag immer gekniffen, weil es um die ja, für die ging es ja eigentlich auch nichts. Aber dadurch, dass es jetzt in der Gesamtwertung entscheidend ist und vor allen Dingen auch die Startposition ja beeinflusst, fahren jetzt wirklich alle Topfahrer mit. Und erstmals gibt es dieses Jahr dann auch einen Gesamt-Worldcup-Sieger nur für die Short-Track-Disziplin. Das gab es letztes Jahr auch noch nicht. Genau, das macht es alles so ein bisschen magischer und ist halt macht das ganze Rennwochenende ein bisschen länger. Also da geht es nicht nur in anderthalb Stunden um alles oder nichts, sondern in anderthalb Stunden und dann nochmal in 20 intensiven Minuten, wie du schon gesagt hast.
Wobei ich so verrückt daran eigentlich finde, dass, also deshalb sagte ich auch gerade, die Disziplin ist ja relativ neu, was die Wertungspunkte und so angeht. Aber eigentlich so gefühlt hat die mit dem Cross-Country-Rennen, was am Sonntag dann stattfindet, eigentlich nichts zu tun, weil man ja 20 Minuten müssen die Athleten Vollgas fahren. Da geht's nicht so sehr um Krafteinteilung, wenn ich das aus meiner Laienperspektive so sagen darf. Aber wenn die in dem Tempo am Sonntag anderthalb Stunden oder eine Stunde 20 fahren würden, da wäre ja nach 30 Minuten wäre ja Feierabend.
Ja, das stimmt. Also es ist schon ein bisschen was anderes. Da kommen auch immer mehr Team-Taktiken ins Spiel oder generell eine Taktik, wie fahre ich diese 20 Minuten. Aber ich finde, genau das macht es dann auch gerade spannend, weil auch mal Fahrer dabei sind, die sonst vielleicht nicht so weit vorne sind. Und wo man echt sagen musste, dass ja in den Jahren vorm Shorttrack da einzelne Fahrer echt dominiert haben. Ich sag mal Nino Schurter. Und dass es dem jetzt deutlich schwerer fällt, so beides unter einen Hut zu kriegen, erstmal die Cross-Country-Distanz und auch so ein Shorttrack. Und dadurch kommen jetzt auch mal Fahrer nach vorne, die jetzt vielleicht nicht immer in den Top 5 unterwegs waren. Und es fällt Fahrern auch mal leichter, wenn sie irgendwie mal ein Rennen nicht so gut performt haben, auch einfach mal vorne reinzufahren. Also es ist spannender geworden mit Shorttrack, kann man schon sagen.
Am Shorttrack nehmen 40 Leute teil. Das wird anhand der Weltcup Gesamtliste beziehungsweise des Vorjahresstands wird sich daran orientiert?
Genau, beziehungsweise jetzt die Top 15 der Gesamt-Worldcup Cross-Country, das ist dieses Jahr neu, sind dabei, also die Top 15 der Gesamtwertung, plus dann der Rest rückt sozusagen nach aktueller Weltrangliste.
Und die in den Reihen dahinter stehen, also im Block sozusagen, ist das komplett willkürlich, alphabetisch oder nach Lieblingsfarbe?
Nee, das ist nach Weltranglistenpunkten tatsächlich dann aufgestellt.
Also tatsächlich ganz hinten Rang. Auch die ganz hinten auf der Weltrangliste stehen?
Ja, genau. Also beim World Cup, auch nochmal zur Erklärung, darf nicht jeder starten. Also wenn wir morgen sagen würden, ach, wir fahren in Albstadt den Mountainbike World Cup mit, das geht nicht so einfach. Da muss man Weltranglistenpunkte für haben.
Und der ist nicht morgen, der ist 1. Mai.
Genau, jetzt mal so gesagt, dass wir morgen mitfahren würden. Ja. Und die Punkte muss man sich erarbeiten. Da muss man auch lizenzierter Sportler für sein. Und dementsprechend wird dann halt auch aufgestellt. Also wenn man wenig Weltranglistenpunkte hat, dann muss man beim World Cup von ganz hinten starten. Und das wird dann schon mal relativ spannend.
Kommen wir jetzt zum Downhill. Oliver, erklär du doch mal, wie so der Downhill World Cup funktioniert.
Genau, also beim Downhill World Cup ist es eben nicht so wie beim Cross Country, dass es berghoch und bergunter geht, sondern wie der Name schon sagt, geht es halt hauptsächlich bergunter. Zu vergleichen ist es zum Beispiel mit der Skiabfahrt, wo es eben auch nur vom Start ins Ziel geht. Dabei sind auch die Fahrzeiten deutlich kürzer, also die meisten Weltcups halten sich bei der Fahrzeit irgendwo zwischen 2,5 und 5 Minuten auf. Und letztendlich ist es auch wie beim Cross-Country so, dass es eine Vorveranstaltung gibt, eben eine Qualifikation. Die findet meistens am Tag vor dem Finale statt. Je nachdem, ob das am gleichen Ort stattfindet wie der Cross-Country-Weltcup, verschiebt sich der Downhill immer auf den Samstag oder eben den Sonntag, wenn kein Cross-Country ist. Und in dieser Qualifikation wird dann eben die gleiche Strecke gefahren wie auch im Finale. Da können alle Fahrer dann eine Zeit setzen und bei der Elite-Herren kommt dann zum Beispiel die Top 60 ins Finale. Zusätzlich gibt es aber auch noch Fahrer, die geschützt sind, also protected auf Englisch, die sich quasi keine Gedanken drüber machen müssen, ob sie ins Finale kommen oder nicht. Also selbst wenn das Quali-Ergebnis schlechter ist und sie eigentlich nicht in der Top 60 wären, zum Beispiel weil sie einen Platten hatten, oder einen Sturz, können dann trotzdem im Finale starten.
Wodurch sind die denn geschützt? Also was verleiht ihnen den Status?
Also das hängt auch von den Ergebnissen ab, wie davor in vorherigen Weltcups oder jetzt eben zu Beginn der Saison zur Gesamtwertung von der vorherigen Saison Punkte da sind. Und dann bekommt die eine gewisse Anzahl Fahrer eben diesen Status protected und die können dann eben trotzdem starten.
Mhm. Gibt's, also man guckt das ja für gewöhnlich Also populär ist der Red Bull Stream, den man sich anschauen kann oder auch im Recap, also in der Wiederholung anschauen kann. Gibt es davor noch andere Rennen, die stattfinden, oder finden da nur die Elite-Rennen dann an einem Wochenende statt?
Also beim Weltcup ist es ja generell so, dass es mehrere Klassen gibt. Also an einem Wochenende findet dann eben das Rennen für die Junioren bei den Herren und den Damen und das Damenrennen zusätzlich zur Elite-Herren statt. Und die Juniorrennen sind aber zeitlich ein bisschen abgeschieden. Also die finden am Sonntag auch statt, bevor die Herren- und Damen-Elite überhaupt trainiert, damit die Strecke möglichst gleich bleibt, quasi, dass das Training und die Elite-Klassen-Rennen dann nicht zu weit voneinander sich unterscheiden. Also wenn jetzt das Juniorrennen quasi noch gefahren werden würde, bevor die Elite fährt, wäre das komplette Training und die kompletten Rennläufe davor und dann wäre die Strecke nochmal viel, viel ausgefahrener, als es so der Fall ist.
Und die entsprechenden Klassen sind dann auch, also es findet immer gestaffelt statt, Damen und Herren abwechselnd, oder?
Die fahren nacheinander. Also erstmal werden die beiden Juniorenrennen ausgefahren, also erst die Damen, dann die Herren. Und dann geht es bei der Elite genauso weiter. Also zuerst wird das Damenrennen ausgefahren und danach findet der Herrenweltcup dann statt.
Jetzt ist ja Mountainbiken ein Materialsport, also nicht nur ein körperlicher Sport, sondern auch ein Materialsport. Ist das, also im Cross-Country-Bereich ist es ja so, dass dieses eben viel diskutierte Short-Track-Rennen davor findet eine wichtige Entscheidung statt, weil der Fahrer oder die Fahrerin muss das Hauptrennen am Sonntag, um das es ja eigentlich, sagen wir mal, so ein bisschen zentral geht, auf demselben Rad bestreiten wie das Shorttrack-Rennen. Und da das Shorttrack-Rennen so ein bisschen wie, naja, ich sag mal, wie ein entschärfter Mountainbike-Kurs so ein bisschen an Straßenrennen erinnert, also viel Vollgasstrecken, jetzt nicht unbedingt technisch sehr anspruchsvoll, ist es trotzdem sehr wichtig, dass man das richtige Rad für den Kurs am Sonntag wählt. Ist das so korrekt, Lukas?
Ja, absolut. Wobei sich mittlerweile eigentlich die meisten Fahrer wirklich aufs Fully eingeschossen haben. Also Hardtails sieht man da tatsächlich ganz, ganz selten, weil die Strecken halt einfach immer technischer werden. Du sagst schon, dass das Rad genau das gleiche sein muss. Das stimmt auch. Also an Fahrwerk und am Rahmen dürfen nichts verändert werden. Bei allen Anbauteilen dürfen die Fahrer allerdings noch ein bisschen wechseln. Also zum Beispiel speziell die Reifen sind immer ein Thema. Da fahren gerade an den Shorttrack-Rennen wirklich die Fahrerinnen und Fahrer immer so Semi-Slicks, die auch nochmal deutlich schmaler sind, weil, du hast es schon angesprochen, Shorttrack-Rennen meistens ein bisschen untechnischer sind. Da sind auch mal Sprünge drin und Co., aber da geht's tatsächlich meistens nicht so krass ins Gelände. Warum? Weil die Fahrerfelder da einfach viel enger zusammenhängen und es viel zu risikoreich wäre, da mit einer 20er-Gruppe volles Rohr, du hast es schon gesagt, bei 20 Minuten All-Out, da auf irgendwelchen wilden Sprüngen rumzuspringen. Mhm. Und deswegen setzen die Fahrer da, wie gesagt, oft auf andere Reifen. Muss man mal drauf achten. Viele Fahrer machen da auch so ein kleines Aerodynamik-Game raus, also tragen extra enge Rennanzüge, fahren Aerodynamik-Helm aus dem Rennradbereich, gehen speziell auf den Geraden immer in so spezielle Lenkerhaltungen, dass man möglichst schnell unterwegs ist. Also es ist schon irre, was da alles passiert, wie viel die Teams da auch testen letztendlich materialmäßig. Aber am Sonntag sieht's dann oft nochmal ganz anders aus. Also da sind dann eher andere Reifenprofile drauf und alles ist ein bisschen mehr auf Rambazamba und Fahrtechnik.
Und Variostütze ist ja im Cross-Country mittlerweile auch ein großes Thema. Darf die auch rein- oder rausgebaut werden?
Ja, die darf man auch tauschen. Ah, ja. Das sieht man auch oft. Also gerade das Scott-SRAM-Team um Nino Schurter, die sind doch oft auch im Short-Track dann ohne Vario-Sattelstütze unterwegs. Ist speziell für Teams natürlich interessant, die so eine elektronische Sattelstütze verbauen, also wo nicht eine komplette Hydraulikleitung im Rahmen verlegt werden muss. Weil man kann sich vorstellen, an so einem Rennwochenende haben die meisten Teams dann ein oder zwei Mechaniker, wenn dann die kompletten Räder nochmal umgebaut werden sollen vom großen Tag, da klatschen die Mechaniker natürlich auch in die Hände. Wie ist das auch total
Stress. Wie sieht's denn mit Gewichtslimits aus? Das ist ja auf der Straße ein großes Thema immer schon gewesen. Ist das im Cross-Country World Cup auch der Fall?
Gibt es meines Wissens nicht. Also es sind halt diverse Punkte, die das Rad erfüllen muss. Also es muss eine spezielle Lenkerbreite halt haben und muss auch ein Mountainbike in dem Sinne sein. Aber da ist es doch relativ offen, was man fahren kann und will und darf vor allen Dingen.
Also Licht und Katzenaugen darf man auch an sein Rad machen.
Wenn man das möchte, wenn das einen Aerodynamikvorteil gibt, dann ja, ich würde es mal in Frage stellen, ob das jetzt unbedingt sein muss.
Oliver, wie sieht das im Downhill-Bereich aus? Ist da auch Materialveränderungen, sind die da auch möglich? Also Reifen ja, höchstwahrscheinlich ja, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also übers Rennwochenende wird da einiges auch nochmal geändert bei vielen Teams. Also es unterscheidet sich natürlich, je nachdem, mit welchem Setup man dort ankommt. Teilweise verändern sich ja auch die Streckenbedingungen über so ein Rennwochenende extrem. Also man kommt auf einer staubigen Strecke an am ersten Trainingstag. Und dann wird es über Samstag, Sonntag matschig und rutschig. Und dann wird ganz viel gemacht. Also angefangen beim Fahrwerk werden da Einstellungen geändert. Komplette Laufradsätze werden teilweise gewechselt. Reifen ist auf jeden Fall auch ein Thema. Also da wird über ein Wochenende viel gemacht. Da wird aber auch in der Offseason natürlich mega viel getestet.
Aber dass jetzt jemand hingeht und sich eine andere Gabel einbaut, ist eher unwahrscheinlich, oder?
Also auf jeden Fall, wenn Gabeln nicht mehr in der Prototypenphase sind, also wenn jetzt ein Team tatsächlich mit Teilen fährt, die so, ich sag jetzt mal, fertig sind, die man so kaufen kann oder die von dem Team einfach so eingesetzt werden, wird es wahrscheinlich nicht so oft der Fall sein. Manche Teams haben einfach mehrere Fahrwerksteile mit verschiedenen Einstellungen, um die schneller wechseln zu können. Also das hat man hin und wieder bei Loris Vergier zum Beispiel gesehen oder beim Santa Cruz Team in den letzten Jahren, dass sie eben oft einfach komplette Dämpfer getauscht haben, also dass sie da im engen Austausch mit Fox standen und da auch unterschiedlich eingestellte Dämpfer dann verbaut haben, die auch intern anders aufgebaut wurden, also ein anderes Shimstack verwendet haben.
Spannendes Thema, vor allen Dingen diese ganze Geschichte Logistik bei so einem Rennen. Wie sieht das aus? Habt ihr Einblick schon mal bekommen darin, was eigentlich an Personal in so einem Team vorhanden ist? Also sagen wir mal so ein meinetwegen Downhill-Team wie Santa Cruz oder Commensal. Wie viele Leute haben die und was machen die? Also ich habe mal gehört, es gibt auch bei großen Teams einfach Leute, die Trackspotter, die stehen nur rum auf der Strecke und gucken sich die Passagen an und wie die sich über die Zeit verändern und sagen dann irgendwie, du musst hier die und die Linie fahren, weil der Athlet ja nur eine bestimmte Anzahl an Probeläufen und Testruns hat, bevor er dann im Rennen startet. Hast du das schon mal überblicken können, Oliver?
Also genaue Zahlen kann ich jetzt da nicht sagen.
Nee, aber war jetzt nur so eine Schätzung. Also.
Ja, auf jeden Fall. Also auf so ein Downhill-Team mit teilweise ja vier oder mehr Fahrern kommen schon einige Leute, die da mit am Start sind. Also in vielen Teams hat jeder Fahrer schon mal seinen eigenen Mechaniker. Also sind es dann schon mal vier Leute, die dabei sind. Eben diese Trackspotter, die du gesagt hast, gibt es auch in vielen Teams. Prominentestes Beispiel ist wahrscheinlich beim Santa Cruz-Team eben Steve Pete, der da mittlerweile eben nicht mehr als Fahrer mit dem Team ist, sondern eben an der Strecke steht und dann per Funk oder Telefon mit dem Team in Verbindung steht. Da werden dann auch so Videoanalysen gemacht und alles Mögliche. Einige Teams haben eben mittlerweile auch einfach jemanden dabei, der Social Media macht das ganze Wochenende. Teammanager gibt's, Physios gibt's. Also da kommen schon einige Leute zusammen.
Ja, das ist total irre, was da mittlerweile für einen Aufwand gemacht wird, also auch im Cross-Country. Ich sag immer, das hat so ein bisschen was dann schon von irgendwie anderen Sportarten, ich sag mal Fußball-Bundesliga, wo es dann auch mal zu so Mega-Vergleichen kommt, so, weiß ich, so ein Bayern-München gegen irgendwie einen kleineren Verein, weil es natürlich total irre ist, wie viel Know-how da mittlerweile auch reingesteckt wird. Also zum Beispiel viele Cross-Country-Teams haben eigene Performance Performance Manager, die sich dann nur um die Team Performance kümmern, also nur darum, dass die Fahrer fit sind. Physios natürlich sowieso. Dann gibt es ja eigentlich welche, die nur für den Track zuständig sind. Bei einem Cross Country ist es ja auch entscheidend, wie oft oder wie viele Runden muss der Fahrer auf der Strecke trainieren, bis er sie perfekt drauf hat, also immer die Ideallinien trifft. Und das ermüdet natürlich. Also angenommen, der Top-Fahrer von den Top-Teams muss nur 2 bis 3 Runden auf dem Track drehen und nicht 9, bis er die Linie ideal drauf hat, dann macht das natürlich bis Sonntag dann schon einen Unterschied, ob der dann richtig frisch ist da an der Seitenlinie oder auch nicht. Also dafür gibt es dann extra eine Person, die nichts anderes zu tun hat, außer den Track die ganze Zeit zu fahren und auch zu gucken, wo andere vielleicht die Linie nehmen. Ja, und dann ist es auch nicht selten, zum Beispiel bei Cannondale weiß ich, die haben extra einen Mechaniker, der sich nur um das Fahrwerk kümmert, also nur um die Lefty und nur um den Dämpfer. Und alle anderen Parts am Rad übernimmt dann ein anderer Mechaniker. Also es ist schon, es ist schon echt
so künstlermäßig, irre. Das mache ich nicht.
Genau, das ist schon echt irre, dass da, was da auch an Spezialitäten oder an Spezialisten dabei ist und was vor allen Dingen auch so ein Aufwand gemacht wird, du hast es schon gesagt, an Logistik, wie die Teams da teilweise dann auftreten, was an Material dabei ist. Also ich durfte bei einigen schon hinter die Kulissen schauen. Ich glaube, Scott SRAM kommt mit 80 Paar Reifen oder so auf dem World Cup Wochenende oder dann kommen da diverse 30 Tonner. Deswegen auch für euch, liebe Zuhörer, echt spannend, wenn mal ein World Cup bei euch in der Nähe ist oder vor allen Dingen der deutsche World Cup in Albstadt, zumindest Cross Country, dann schaut da mal vorbei und geht vor allen Dingen auch in die Pit Zones oder in die Team Areas, wo dann diverse LKWs stehen, wo man dann auch ein bisschen reinschauen kann, was da so die großen Hersteller für einen Aufriss machen. Für diese 1,5 Stunden Renndauer plus 20 Minuten am Freitag, das ist schon krank.
Und das Tolle ist ja, auf so einem World Cup Rennen kann man ja auch tatsächlich die Athleten sehen. Das ist also nicht wie bei Bayern München, dass die quasi ihren eigenen Social Distancing Manager haben, der den Stars die Leute vom Hals hält, sondern, also ich meine, wir als Mountainbike-Magazin sind da ja auch schon hingefahren, haben das ein oder andere Wort gewechselt, aber es geht natürlich als Otto-Normalverbraucher sozusagen ja auch.
Ja, genau. Du kommst ganz nah dran. Du kannst quasi genau schauen, wie die sich warm machen. Also es ist jetzt nicht wie beim Fußball, wo 15 Leute um die Stars rumrennen und die vom Hals halten, die Zuschauer, die den ganzen Spaß ja eigentlich finanzieren, sondern man kommt auch oft ins Gespräch, jetzt vielleicht nicht 10 Minuten vor Rennstart, da haben die Jungs dann und Mädels andere Sachen im Kopf, aber an so einem normalen Trainingstag kann man dann auch mal mit einem Enrico Avancini diskutieren, warum er jetzt die Reifen fährt und nicht die anderen. Und das ist auch gerade toll, das macht auch so viel Spaß. Plus, was dann natürlich materialmäßig nochmal dazu kommt, dass man sich so auch ein bisschen in die Lage versetzen kann. Das ist so cool, finde ich, am Sport. Du kannst ja eigentlich das Rad genau so aufbauen wie die Profis. Also klar, es gibt mal Prototypenteile oder Sonderserien, die man jetzt nicht als otto-normalsterblicher Mensch irgendwo kaufen kann, aber man kommt ja doch relativ nah dran an diese World Cup Geräte, ne? Und das ist finde ich schon cool. Also da muss man viel Kleingeld für haben, aber irgendwie zu sagen, oh, guck mal, der fährt jetzt genau den Reifen, den ich auffahre oder den Sattel. Das finde ich irgendwie schon magisch. Ne? Das ist schon cool.
Oliver, wie ist das denn nochmal? Also mich würde nochmal interessieren mit den Qualifying Runs, also den Fahrten, die Platzierungen festlegen. Wie sieht das beim Downhill aus? Wie viele Fahrten macht man da? Also erstmal gibt's ja die Testfahrten, um den Track kennenzulernen und zu wissen, welche Schlüsselstellen hat man. Ist das unbegrenzt oder gibt's da auch eine limitierte Anzahl an Abfahrten, die man machen kann?
Also letztendlich ist es unbegrenzt. Also am Anfang jedes Rennwochenendes findet ein Trackwalk statt. Also da wird die Strecke zu Fuß eben abgegangen und sich Schlüsselstellen angeschaut. Erste Linien, wie die sich entwickeln können, wird so drüber gesprochen. Und dann finden eben die Trainingssessions statt. Die sind auch getrennt in A- und B-Training, die eben in bestimmten Zeitfenstern stattfinden. Also je nachdem, in welche Gruppe man ist. Also die besseren Leute sind quasi in Gruppe A und die in Anführungsstrichen natürlich nur schlechteren oder in der Gesamtwertung weiter unten platzierten Leute starten im B-Training, das findet früher statt, ist auch von den Abständen und von der Dauer her nicht so optimal eben wie das A-Training. Und in diesem Zeitraum kann man eben so viele Läufe machen, wie man will. Jetzt beim Weltcup in Lourdes zum Beispiel hat man viel gehört, dass eben das aufgrund der Transportmöglichkeiten, die hatten, also die sind mit so einer Zahnradbahn oder sowas immer hochgefahren, dass da die Ressourcen eigentlich gar nicht ausgereicht haben, um da genug oder viele Läufe hinzubekommen. Mhm. Deswegen hängt es auch immer ein bisschen davon ab, wo die Strecke ist und wie man eben zum Start kommt.
Was macht denn, also ist das total individuell, wie oft man da runterfährt, oder sagt man sich auch schon vorher, ich fahre lieber den Kurs nur 3-4 Mal, ansonsten stürze ich vielleicht und kann am Renntag nicht teilnehmen? Oder versucht eigentlich da jeder so viele Runs hinzukriegen, wie es geht?
Ich denke, dass die meisten Leute sehr kalkuliert daran gehen, also jetzt nicht so auf Gewalt so viele Läufe, wie es geht, darunter zu knallen. Mhm. Einfach, weil es ja auch physisch eine hohe Belastung ist. Also einfach also je nachdem, ob es halt möglich ist, da so viele Läufe wie möglich zu machen, macht für die meisten Leute wahrscheinlich weniger Sinn, als für jeden Lauf zu schauen, was man mit dem Lauf erreichen will, welche Stellen vielleicht im Lauf davor nicht so funktioniert haben, was man ausprobieren will. Also wenn jetzt irgendein Trackspotter auch zum Beispiel gesagt hat, dass es neue Linien gibt, die jemand ausprobiert hat, die man ausprobieren kann, und dass man sich dann in so einem Prozess die Strecke halt von ersten Lauf im Freitagstraining eben bis hin zum Sonntag so langsam erarbeitet.
Ich glaube, es kommt auch
bei anderen Profis ab. Entschuldigung, Lukas, ich habe
nicht drüber gequatscht. Ja, alles kein Problem. Ich komme danach gleich. Mach
das. Guckt man da auch bei anderen Profis sich Linien ab? Bestimmt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt einige Beispiele, wo Fahrer öfters von der, ich sag jetzt mal, beliebtesten Hauptlinie irgendwie abweichen. Es gibt andere, die hauptsächlich Linien fahren, die so jeder fährt. Das ist so ein bisschen das Persönliche, also auch vom Fahrstil abhängig. Aber es werden auf jeden Fall übers Wochenende sich so viele Linien entwickeln, dass da von anderen abgeschaut wird und man sich so das irgendwie seinen Blick erweitern kann, wie man die Strecke fahren kann.
Ich glaube ja auch, dass manche, also besonders, also dass zum Beispiel ein Greg Minnaar seine Linie, die er im Rennen dann hinterher fahren wird, vorher gar nicht wirklich preisgibt, oder? Dass der vielleicht auch eine Linie sozusagen für alle anderen fährt und dann, wenn es drauf ankommt, seine Linie aus dem Hut zaubert und man dann schon mal die Kommentatoren aufschreien hört, wow, he's taking a different line, I've never seen this before. Irgendwie. Da stellt sich auch die Frage, welche Linie kann man überhaupt fahren? Ne? Also sicherlich wird man auch, wenn du schon, du hast ja auch Rennerfahrung, bist auch schon ein World Cup Rennen mitgefahren, wird man sich sicherlich auch fragen, okay, bei manchen Leuten gucke ich lieber gar nicht, nachher komme ich noch auf die Idee, die Linie auszuprobieren und dann war es das für mich in dem Rennen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt auf Rennen so in Deutschland, also wo eben auch über ein viel breiteres Spektrum Leute starten, also da sind Leute dabei, die jetzt eben gerade ihr erstes Rennen fahren und andere, die sind eben schon mit Weltcup-Erfahrung dort. Da ist es natürlich viel extremer, also da gibt es tatsächlich Leute, die Linien fahren können, die andere wirklich nicht fahren können zu dem Zeitpunkt. Und ich denke, dass auch im Weltcup tatsächlich so Linien geheim gehalten werden, beziehungsweise dass man versucht, solche Linien geheim zu halten. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Clip das war, aber es gab ein Video mit Reese Wilson, wo er letztes Jahr über Lenzo Heide zum Beispiel gesprochen hat, wo er auch im mittleren Teil der Strecke eine besondere Linie hatte, wo er dann auch tatsächlich nur 2-mal gefahren ist im Training und dann aber seine Taktik nicht funktioniert hat, weil obwohl niemand oder wenig Leute diese Linie dann gefahren sind, ist er sie am Ende aber auch so selten gefahren, dass sie im Rennlauf dann eben nicht so gut funktioniert hat, wie er sich erhofft hatte. Also es ist immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert.
Ja, ich glaube, es kommt, das wollte ich eben noch dazu sagen, wie oft geht man eigentlich auf den Track oder Linienwahl. Ich glaube, es kommt auch extrem darauf an, erstmal, welche Rennstrecke ist das. Es gibt ja, sage ich mal, so Klassiker, die eigentlich jedes Jahr stattfinden im World Cup-Kalender. Aber es gibt auch oft mal Strecken, die ein Jahr dabei sind, vielleicht auch mal 2 Jahre aussetzen, die Veranstalter. Und da kommt es natürlich drauf an, und wie wird die Strecke halt wieder abgesteckt. Also es gibt manchmal, es gibt Kurse, die sind quasi fast immer die vergleichen, dann kommt mal eine Überraschung und eine Sache ist ein bisschen weiter abgesteckt oder dann ist mal der Baumstamm da gefällt worden, wo sonst einer ein Baum stand, dann ergeben sich neue Dinge. Das kommt, glaube ich, auch extrem drauf an und wie viel man dann letztendlich auch auf der Strecke trainieren muss. Also wenn das ein Track ist, wie jetzt in Petropolis, Brasilien, da war noch nie ein World Cup, da war natürlich, sind extra die Teams auch ein bisschen früher angereist, um sich vorher die ganzen Sachen anzuschauen, wie man da zu fahren hat, dann braucht man da natürlich ein bisschen mehr Training als jetzt zum Beispiel in Albstadt, wo mal überspitzt formuliert seit mehreren Jahren der Track fast der gleiche ist. Ne? Also man mal kleine Änderungen hat, aber
ja. Was ihn aber auch nicht leichter macht. Ne?
Albstadt nee, auf gar gilt keinen Fall.
Als ein knüppelharter Track, der halt viel, wo viele Kletterpassagen drin sind, wo man schon wahnsinnig fit sein muss, um davon.
Ja, es gibt halt so Tracks, ne? Die haben so ihre Magie, sage ich mal. Also so wie es Monaco im Formel-1-Sport gibt, gibt es irgendwie Mount St. Anne, absolut historischer Mountainbike World Cup, wo die Strecke auch fast immer gleich ist, aber auch super technisch ist. Ne? Also da ändert sich da nicht viel, aber da kann man dafür dann auch vergleichen. Und sagen, boah, damals ist man so und so schnell gefahren bei dem und dem Wetter und dies und das und die Reifen und das ist einfach cool. Ne?
Und Andorra, ne? Andorra liegt, glaube ich, einfach der Track so hoch, dass die Luft auch wahnsinnig dünn ist da, ne?
Ja, jedes Rennen hat ja auch so seinen eigenen Flair und auch oft Besonderheiten. Du sagst es schon, findet das auf Höhe statt? Bei welchem Wetter findet das statt? Wann im Saisonkalender auch? Ich sag mal so gerade exotische Ziele wie Südafrika oder jetzt auch Brasilien sind eher früh oft in der Saison. Oder Australien auch früher. Also das ist halt irre. Das ist halt auch auf dem ganzen Globus verteilt, diese Rennen. Das macht es ja irgendwie auch so aus. Ne?
Du hattest gerade schon angesprochen, dann steht da mal ein Baum, dann ist da mal der Baum gefällt worden und der Track geht woanders lang. Das war ja jetzt, wo du gerade Petropolis angesprochen hast, Brasilien, im jüngsten World Cup Rennen im Cross-Country-Bereich, den wir gerade sehen durften. Da ging das nicht, weil der Regenwald dort ist geschützt.
Genau, da wird's jetzt nichts.
Genau. Kommen wir doch einfach mal zu der aktuellen Saison. Was hat dich denn in Petropolis am meisten geflasht an dem Rennen?
Oh, mich hat am meisten geflasht, dass endlich wieder Zuschauer da sein dürfen und es wurden 35.000 Tickets wohl verkauft. Es wird aber geschätzt, dass deutlich mehr da waren und ich war schon bei vielen Mountainbike World Cups, wo irre Stimmung ist, also in Nové Mesto in Tschechien, das ist in einem Biathlon-Stadion, die reißen dir da die Hütte ab, also du kommst dir vor wie im Fußballstadion und da habe ich mir auch öfter mal Übertragungen angeguckt, wie laut es da ist. Und im Gegensatz dazu wirkte Petropolis, oh Gott, so dermaßen laut, weil der Mountainbike gerade Cross-Country World Cup da total gefeiert ist. Die haben natürlich mit Enrique Avancini auch einen absoluten Ausnahmefahrer, der in Brasilien seine eigene TV-Sendung hat und da irre viel Follower hat. Also der hat wirklich eine Reichweite, der ist der Nationalheld. Und wenn man dieses Rennen gesehen hat, die haben da eine Stimmung gemacht, teilweise in den After-Race-Interviews, da haben die Leute die Fragen von den Reportern gar nicht verstanden, weil die so dermaßen laut waren. Und das hat mich tatsächlich am meisten geflasht. Also erstmal, dass es wieder losgeht, vor allen Dingen vor Zuschauern. Und dann halt einfach diese Renn-Action, der Track war mega cool gemacht, also technisch coole Sprünge, irgendwie halt auch exotisch so mitten durch den Regenwald gefühlt. Also da saß ich echt auf dem Sofa und habe mir gedacht, ach cool. Ah, und was mir auch noch aufgefallen ist, in Europa sind die World Cups ja meistens so um 14 Uhr, also mitten am Tag. Wenn man selber noch aufs Rad will, zerreißt es einen den Tag öfter mal so ein bisschen oder man muss dann tunlichst vom Handy wegbleiben und allen seinen Mitmenschen sagen, dass bloß nicht gespoilert werden soll, wer heute gewonnen hat. Und dann kann man abends in Ruhe nachgucken. Aber durch die Zeitverschiebung mit Brasilien kam es quasi zu Primetime um 20 Uhr, perfekte Tatortzeit in Deutschland. Dann kann man Mountainbike World Cup gucken. Ey, das habe ich total gefeiert. Das war richtig cool.
Und der Kurs war auch wirklich, also der Rock Garden war ein echter Rock Garden. Der Kurs war sehr selektiv, hatte wahnsinnig schnelle Passagen, aber auch so steile Kletterpassagen, dass man so auf dem Bildschirm dachte so, na ja, wieso fahren die denn so langsam? Okay, das muss wahnsinnig steil sein, aber man hat es auf dem Bildschirm nicht so wirklich erkennen können, wie steil das da gewesen sein
muss. Ja, Megatrack, also so wie es 2022 sein muss.
Ja, leider hat ja Herr Avancini dann nicht gewonnen, sondern Nino Schurter hat sich das in einer ziemlich taktisch sehr klugen Art und Weise geholt, den Sieg. Avancini hat eine eigene Fernsehsendung, das wusste ich nicht. Ich hoffe, er hat sie weiterhin, auch obwohl er da, ich glaube, Vierter ist er geworden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Nee, er ist tatsächlich noch hinten ganz schön rausgefallen. Stimmt, ich glaube, am Zehnter war er am Ende.
Ah, ja, ja, richtig, richtig.
Ja, also mein Gott, Enrique ist dafür ja fast schon bekannt. Der setzt sich immer unheimlich hohe Ziele und setzt sich unheimlich unter Druck. Also er hat selbst am Freitag nach dem Shorttrack, wo er, glaube ich, Vierter geworden ist, schon gepostet, das hätten die brasilianischen Fans nicht verdient und er will mehr am Sonntag und so. Also er setzt sich selber auch schon so dermaßen unter Druck. Ja. Er hat halt einfach Temperament ohne Ende, der junge Mann, und lebt für den Sport. Unheimlich sympathischer Typ auch. Ja, wie kam ich da jetzt drauf? Ja, es war halt einfach ein irre Rennen und seine Zeit wird noch kommen, da bin ich mir ganz sicher. Hoffentlich dann auch in seinem Wohnzimmer, weil er direkt auch aus Petropolis kommt. Also das ist quasi sein Trainingstrack, der kennt ja jede Wurzel mit Vornamen. Ja, ich hoffe, dass das Rennen dort wieder stattfinden wird. Der Kalender ist meines Wissens noch nicht hundertprozentig fest für nächstes Jahr, aber einfach ein cooler Track. Aber bei Mädels halt auch ein gutes Rennen. Ne?
Glaubst du, das wird wieder eine Schurter-Dominations- oder eine Schurter-Dominierungssaison werden? Oder?
Ich glaube und ich hoffe nicht, weil Nino ist ein Ausnahmefahrer, klar, aber irgendwie, wir hatten es eben schon so, wenn Bayern München immer das Gleiche oder der Gleiche gewinnt, so, er hatte ja mal seine perfekte Saison, hat irgendwie alles gewonnen, was geht, dann wird es halt irgendwie auch langweilig und ich finde es halt cool, wenn auch mal Underdogs oder nicht immer der Gleiche oben auf dem Podium steht. Es hat mich unheimlich für ihn gefreut und es war ja sehr emotional nach dem Rennen, wo er selber die eine oder andere Träne verdrückt hat. Ich übrigens auch, weil er sich seinen 33. World Cup-Sieg geholt hat und damit mit dem großen Julie Absalon gleichgezogen ist. Und er ist ja noch aktiv, sprich er kann the greatest of all time werden, also 34 World Cup-Siege sich holen, was dann echt Wahnsinn wäre. Der junge Mann hat eh alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ja, und für Nino freut es mich einfach, wenn er gewinnt. Es freut mich für jeden, wenn er gewinnt. Aber manche haben es irgendwie jetzt auch mal verdient, im Rampenlicht zu stehen, so wie der knapp zweite geschlagene Maxime Marot, der schon lange nicht mehr auf Platz 1 oder ich glaube sogar noch nie einen World Cup gewonnen hat. Dem gönnt man es jetzt einfach mal, weil er immer knapp geschlagen wird und Dritter oder Vierter wird, aber nie gewinnt. Also da bin ich irgendwie fair unterwegs und gönne es allen mal oben zu stehen.
Ich glaube ja, Flückiger wird dieses Jahr wieder einiges reißen können.
Ja, glaube ich auch. Wenn es regnet, liegen Regenrennen total. Wenn es in Albstadt richtig schifft und die ganze Alp sich von der besten Seite zeigt, vielleicht noch ein paar Schneeflocken runterkommen, dann weiß ich, auf wen ich mein Geld setze, auf jeden Fall. Ja, es gibt viele Leute, die in der Lage sind, einen World Cup zu gewinnen und das macht irgendwie auch so Spaß. Früher haben sich immer so 2-3 Leute unter sich ausgemacht und jetzt kann irgendwie ist die Leistungsdichte so eng, dass eigentlich aus den Top 15 es jeder machen kann. Und bei den Mädels genauso. Und das ist halt einfach cool, weil du weißt halt nicht, ich schalte heute einen Fernseher ein oder bin live dabei, der und der gewinnt, sondern das kann irgendwie jeder und jede machen. Und das ist magisch.
Dieses Jahr ist es bei den Herren vorne auf jeden Fall super, super dicht, ne?
Ja, ja. Letztes Jahr ja auch schon.
Wie sieht es denn mit deutschen Fahrern aus? Luca Schwarzbauer. Das ist, glaube ich, unser Bestplatzierter im Moment.
Ja, Luca ist relativ stark. Maximilian Brandl natürlich auch, der auch gerne mal in die Top Ten fährt. Und Georg Egger ist sicherlich jetzt durch seinen frischen Cape Epic-Sieg zusammen mit Lukas Baum zusammen auch bei vielen Leuten in den Fokus wieder gerückt. Also wir haben gute Fahrer, vielleicht jetzt nicht absolut Weltspitze, aber die echt gut in den Top Ten unterwegs sind und wenn sie einen guten Tag erwischen, auch durchaus mal aufs Podium fahren können. Und die vor allen Dingen noch jung sind. Also gerade Max Brandl, Georg Egger und Luca halt auch, die alle so Anfang 20 sind und halt noch die besten Jahre, würde ich mal behaupten, vor sich haben. Jetzt viele auch in Profiteams aufgestiegen sind. Luca ist ja in das neu geformte Canyon Collective Team jetzt gewechselt, wo halt auch, ja, wie wir es eingangs schon gesagt haben, es ein bisschen was anderes ist, wenn du da einen riesen Staff um dich hast, dich die Leute beraten, welche Reifen du zu fahren hast und so, und du natürlich davon auch profitieren kannst, ne? Das ist wie wieder der Fußballvergleich. Mit Bayern München kannst du wahrscheinlich mehr international reisen als, keine Ahnung, mit Arminia Bielefeld. Ne? Klar.
Ja, bei den Damen haben wir ja auch so, sag ich mal, SeriensiegerInnen. Pauline Ferrand-Prévot hat das Rennen für sich entscheiden können. Ist das richtig?
Das Shorttrack-Rennen hat sie gewonnen.
Das Shorttrack, richtig.
Genau. Ja, also auch da ist die Leistungsdichte echt, echt super eng. Also natürlich beim Auftakt World Cup war das Track Factory Racing Team die Damen ein bisschen geschwächt um Evie Richards, Weltmeisterin, und Yolanda Neff, Olympiasiegerin. Da ist so ein bisschen diverse Viren wohl rumgefahren, war jetzt wohl nicht Corona, aber hat Magenprobleme und ging nicht so gut. Das war aber leider beim kompletten Team so. Die sehe ich super stark, und ja, klar, eine Loana Lecomte, die im gleichen Team wie Luca übrigens ist, auch im neuen Team dieses Jahr, Canyon Collective, die fährt auch super stark, die Ghost Factory Racing Mädels sind weit vorne dabei, also ja, ich finde mittlerweile die Damenrennen öfters sogar viel, viel spannender als die Herrenrennen.
Ging mir schon immer so, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie finde ich, da ist so ein bisschen mehr Dynamik manchmal drin. Naja, deutsche Damen im Cross-Country World Cup, Nadine Rieder?
Genau, Nadine Rieder, ja, gibt es diverse. Elisabeth Brandau ist eigentlich auch immer stark und gesetzt, aber jetzt auch viele, die da nachkommen. Ronja Eibel fährt ja auch fürs Alpecin Phoenix Team, übrigens das Team vom riesig großen Star Mathieu van der Poel.
Also, was ist ja, mit dem eigentlich?
Der ist jetzt erstmal Straßensaison gefahren und hat ja da mal ordentlich abgeräumt, war aber hatte ein bisschen Rückenprobleme Anfang der Saison. Es würde mich nicht wundern, wenn wir den auch demnächst mal wieder auf dem Mountainbike sehen, aber ja, für dessen Team ist es halt und für ihn auch ein bisschen wichtiger, sich auf der Straße zu zeigen, und ja, jetzt gucken wir mal, was er da noch so macht. Da kommen jetzt auch die Frühjahrsklassiker auf der Straße, was er da so reißt.
Weißt du, was mit Thomas Pidcock ist, der ja auch so ein bisschen als der neue Superstar gefeiert wurde in der letzten Saison?
Ja, zu Recht. Ich meine, der hat auch den Olympiasieg geholt, wo auch nicht viele mitgerechnet haben. Ja, der fährt ja weiterhin für das Ineos Grenadier Team, ehemals Team Sky, also auf der Straße auch eine Nummer. Ja, und da hört man es vielleicht auch schon so ein bisschen raus, genauso wie bei Mathieu, ist da natürlich die Teamorder so ein bisschen entscheidend, die halt sagen, auf der Straße ist die Reichweite viel, viel weiter, mediale Reichweite. Die sind dann, sage ich mal, ein bisschen angehalten, auch auf der Straße zu fahren. Natürlich ist auch mehr Geld im Spiel als beim Mountainbiken. Aber das Schöne bei Tom und bei Mathieu ist, dass die halt einfach den Mountainbikesport lieben, da auch in einer gewissen Weise aufgewachsen sind, und dass man sich sicher sein kann, dass die auch, sobald es der Rennkalender zulässt, sich wieder beim Mountainbike World Cup zeigen und da sicherlich auch von jetzt auf gleich vorne mitfahren können. Also die World Cups, man sagt immer, die Zeitrechnung, der hat gewonnen, waren Mathieu und Thomas Pidcock dabei oder halt eben nicht. Ja. Weil die halt echt eine Klasse für sich sind. Das hat man schon diverse Male gesehen. Die haben echt beide einen sehr großen Motor und vor allen Dingen auch Fahrtechnik.
Gucken wir mal rüber zum Thema Downhill. Ergebnisse der aktuellen Saison. Wir haben ja in den letzten Jahren immer die französische Übermacht gespürt, dass französische Fahrer einfach häufig auf den ersten 1, 2, 3 Plätzen irgendwie standen. Oliver, wie sieht das dieses Jahr aus? Die Ergebnisse sprechen ja schon wieder so ein bisschen für sich, als wir in Lourdes den Downhill World Cup gesehen haben.
Ja, also es ist eigentlich wieder deutlich zu merken, dass die Franzosen wieder sehr stark unterwegs sind dieses Jahr. Also nachdem jetzt in der Qualifikation in Lourdes tatsächlich 6 von 10 Leuten in der Top 10 eben aus Frankreich kamen, sind es jetzt im Finale immer noch 4. Dennoch ist es aber dieses Jahr auch so, dass die Briten irgendwie ziemlich stark sind. Also die haben auch in der Top 10 4 Fahrer. Und die einzigen 2, die nicht aus Frankreich oder Großbritannien kommen, sind eben Finn Iles und Lucas Shaw aus Kanada und USA. Also ist schon wieder ziemlich dominant.
Ja, Amaury Perrin ist zurück. Der war ja lange verletzt, nachdem er, glaube ich, vorletzte Saison wahnsinnig schnell war. Da hatte der eine Saison, jetzt die letzte, quasi komplett ausgesetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Super Bruni konnte wieder die meisten Titel oder die vorderen Platzierungen für sich gewinnen. Siehst du Amaury Perrin auch ganz weit vorne dieses Jahr?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube 2019 war dieser brutale Lauf in Léger, der auch sehr bekannt war. Wo er ja quasi mehr oder weniger übermächtig und unschlagbar da gefahren ist und dann, glaube ich, mit 2,5 Sekunden oder so gewonnen hat, was ja schon ziemlich viel ist heutzutage. Und ich denke, dass er auf jeden Fall dieses Jahr, wo er wieder fit ist und wo er auch oft gesagt hat, dass diese Off-Season eben wirklich das Training im Vordergrund stand und nicht, dass er sich von irgendeiner Verletzung erholen musste, eben wirklich stark ist dieses Jahr. Mhm. Ich glaube aber auch zum Beispiel, dass ein anderer Franzose, der es jetzt nicht in die Top 10 geschafft hat, nämlich Loris Vergier, der jetzt bei Track Factory Racing ist, auch super stark ist, der aber jetzt halt im Finallauf einen Sturz hatte, beziehungsweise mehr oder weniger Wegrutscher und dann einen Steher. Und dann mit 5 Sekunden Rückstand Zwölfter geworden ist. Also bei ihm sehe ich auch, dass er, glaube ich, auf jeden Fall jemand ist, der dieses Jahr für einen Sieg heiß ist.
Was ist ein Steher? Was ein Wegrutscher ist, kann ich mir vorstellen. Aber was ist
also,
ein Steher?
Also, dass man eben seinen Fluss so verliert und dann quasi wirklich steht. Also, dass man nicht weiter fährt, sondern irgendwie nicht hinfliegt und sich überschlägt, sondern durch irgendeinen Fehler dann zum Stehen kommt und dann wieder neu beschleunigen muss.
Also sich überschlagen würde noch als Fahren gelten.
Ja, nee, aber das wäre dann richtig.
Man legt ja Strecke zurück, sozusagen. Ah ja, okay. Wobei Loris Vergier irgendwie auch immer so ein bisschen gefühlt so der ewige Zweite ist, ne? Der irgendwie immer mit den Track Conditions zu kämpfen hat und an so also ich meine, ich verfolge den Downhill World Cup auch immer sehr, sehr empathisch und denke mir mal manchmal, warum stürzt er denn jetzt an der Stelle, wo sonst niemand stürzt? Er sucht sich immer originelle Flecken aus, um sich irgendwie auf die Nase zu hauen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, gerade letztes Jahr hat er auch auf Rennen teilweise bewiesen, dass er es auf jeden Fall kann. Also gerade Maribor, auch ein beeindruckender Sieg. Und ich denke, dieses Jahr hat er vielleicht eine Chance, da wieder ans Gas zu kommen.
Deutsche Fahrer im Herren Downhill World Cup sind ja eher rar gesät. Max also, Hartenstern
gibt's ja, genau. Ja. Ne? Ja. Also jetzt im Finale in Lourdes war es tatsächlich nur Max Hartenstern, der sich qualifiziert hat. Wir hatten noch einige andere Fahrer, die auch in Lourdes waren und mitgefahren sind, aber es hat sich eben wirklich nur Hartenstern qualifiziert. Und ich denke, dass er auch gerade also die unangefochtene Nummer 1 ist. Auch wenn gerade er ja nicht mehr deutscher Meister ist, also letztes Jahr war Simon Maurer schneller und ist jetzt deutscher Meister. Aber ich denke, im Weltcup ist er nach wie vor die Nummer 1.
Wie viele fahren da mit, von denen man gar nichts sieht sozusagen, die Qualifikation jetzt nicht geschafft haben? Weißt du, wie es in Lourdes war? Wie viele deutsche Fahrer an den Start
gegangen sind? Ich glaube, es waren 6 oder 7.
Ach, so viele, okay.
Also es sind tatsächlich einige. Wir haben einige Fahrer, die genug Weltcup-Punkte haben und dann kann der Verband ja auch noch Leute nominieren, gerade im Juniorenbereich, die eben ohne genug Punkte am Weltcup teilnehmen können. Mhm. Und gerade bei den Junioren hat ja Henry Kiefer jetzt auch ein mega starkes Ergebnis noch rausgehauen. Der ist Zweiter geworden im Finale. Also der wird in 2 Jahren dann in die Elite kommen. Das wird sicher auch spannend.
Bei den Damen, wie sieht's da aus? Auch eine gewisse französische Dominanz zu spüren?
Ja, also eigentlich fast das gleiche Thema wie bei den Herren. Also die Franzosen, die haben eben auch bei den Damen jetzt wieder 2 ziemlich weit vorne mit dabei. Myriam Nicole, eben die aktuelle Weltmeisterin, ist Zweite. Und dann geht's weiter auf Platz 5 und 6, kommen direkt die nächsten Franzosen mit Marine Cabirou und Mathilde Bernard. Also ist auch ein großer französischer Anteil.
Woran liegt das? Hast du Infos, warum die Franzosen im Downhill World Cup generell so stark auftreten und so viele Fahrer haben, die es nach ganz vorne schaffen?
Weil es die Frenchies sind. Die Frenchies sind der Klasse für sich. Es ist ein Cross-Country aus.
Rotwein trinken und den braucht man, um die Ziellinie zu treffen, oder?
Richtig. Ja, es liegt nur am Rotwein. Genau.
Problem gelöst.
Genau. Nee, also es gibt, glaube ich, ganz viele Aspekte, die da reinspielen. Ich denke, mega, mega wichtig ist, dass die Franzosen einfach sehr kompetitiv sind irgendwie, also vom Charakter her. haben auch viele in Interviews gesagt, also viele Franzosen, dass sie eigentlich selber nicht so richtig wissen, warum sie jetzt die schnellsten sind, aber irgendwie einfach, weil sie sich so gegenseitig die ganze Zeit aufpushen, weil es auch in Frankreich eine sehr starke Rennszene gibt im Downhill. Also teilweise die French Cups, die dort stattfinden, die das Fahrerfeld ist teilweise vergleichbar mit der Stärke von einem Weltcup-Starterfeld. Mhm. Jetzt gerade in den Jahren, wo jetzt durch Corona Weltcups auch ausgefallen sind, war es teilweise auch so, dass tatsächlich dort ein Weltcup-Starterfeld dann war. Dann spielt natürlich rein, dass es in Frankreich sehr viele sehr gute und sehr harte Strecken gibt, wo mhm. trainiert werden kann. Da halte ich aber immer so ein bisschen dagegen, dass es in Deutschland eigentlich auch genug Strecken gibt, auf denen man gut trainieren könnte.
Und in Italien auch.
Und wir trotzdem niemanden haben. Mhm. Also was heißt niemanden, aber weniger.
Ja, weniger.
Und ich denke auch, dass die einfach, dass der Sport Downhill irgendwie in Frankreich mehr Bedeutung zugesprochen wird und mehr so als wirklicher Leistungssport gesehen wird, wo auch viel Unterstützung eben reinläuft. Und ich denke, dass das in anderen Ländern vielleicht nicht so intensiv ist.
Du hattest auch mal gesagt, als wir uns vorher schon drüber unterhalten haben, worüber wir heute sprechen wollen, dass in Frankreich mhm. dieses sozusagen der Nachwuchsaufbau so funktioniert, dass alle Fahrer alles fahren?
Mhm. Ja, also das ist keine, ich sage jetzt mal, sichere Information, aber ich habe das von Leuten gehört, die eben viel mit den französischen Trainern auch in Kontakt sind und dass es dort eben nicht so ist, dass ein Jugendlicher XY sagt, hey, ich habe Bock auf Downhill und fängt dann einfach an mit Downhill fahren, sondern dass dort die Leute, die mit dem Rennsport anfangen wollen, in jungen Jahren dann eben beginnen, Mountainbike-Rennen zu fahren, die nicht direkt in irgendeiner Kategorie landen. Also dass dann Jugendliche sowohl ein Downhill-Rennen fahren und ein Cross-Country-Rennen fahren und so quasi die ganzen Eigenschaften, die sich da mhm. überschneiden, also zum Beispiel irgendwie Wissen darüber, wie man trainieren kann, wie man sich fit hält, gleichzeitig eben wie Fahrtechnik funktioniert, wie man schnell den Berg runterkommt, was ja auch beim Cross-Country mittlerweile ein wichtiger Aspekt ist. Mhm. Und dann eben danach erst die endgültige Richtung dann festgelegt wird.
Die Spezialisierung dann erst stattfindet. Ja. Ah ja. Hm. Ja, wir werden ja, ich darf das schon mal spoilern, mit dir, Oliver, auch noch mal einen Podcast machen zum Thema, wie werde ich eigentlich Downhill-Profi? Das wird natürlich kein Kochrezept. Ihr müsst den Podcast anhören und hinterher seid ihr Downhill-Profi. Aber du wirst mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung und aus deinem Training und dem ganzen Thema Management, Vorbereitung, Psychologie und so mit uns sprechen. Den Podcast könnt ihr hier hören demnächst. Er ist aber noch nicht fix terminiert. Das heißt, einfach hier auf der Seite weiterschauen, was für Folgen upcoming sind. Ja, habt ihr noch einen Tipp für unsere Zuhörer, damit sie hohe dreistellige Beträge auf den World Cup Gesamtsieger verwetten und verlieren können, beziehungsweise gewinnen? Lukas, was würdest du sagen, wer holt den World Cup Gesamtsieg bei den Damen und bei den Herren?
Oh, das ist gar nicht so leicht. Ich tippe, glaube ich, auf Efi Richards bei den Damen. Auch wenn die jetzt schon eine Nullnummer hatte, aber die hat ja auch im Shorttrack gut performt. Gucken wir mal. Und bei den Herren, oh, das ist super schwierig, aber ich würde, glaube ich, tatsächlich wieder auf Nino Schurter tippen.
Echt?
Dass der nochmal macht.
Oh, krass.
Ja. Mhm. Ich glaube schon.
Und du, Oliver, was würdest du sagen bei den Damen?
Ich denke
beim Damen. Downhill.
Ja, klar.
Downhill Damen, also, Ladies first, ja.
Also ich denke auch, bei den Damen wird es dieses Jahr wahrscheinlich wieder Miriam Nicole machen, denke ich. Sie ist jetzt Zweite geworden, aber hatte auch also vor dem Finale einen heftigen Sturz. Und bei den Herren, da bin ich mir doch so ein bisschen unschlüssig. Ich denke aber, dass es am Ende wieder auf ein Battle der Franzosen rauslaufen wird, zwischen Pierron, Bruni und Vergier.
Ja. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank für eure Einblicke in das World Cup Geschehen, wie das abläuft. Wir haben ja viel darüber gesprochen, wie funktioniert überhaupt so ein World Cup, auch für eure Prognosen. Herzlichen Dank. Und ja, an euch, liebe Zuhörer, wenn euch der Podcast gefallen hat. Diesen Podcast könnt ihr abonnieren hier auf der Alles ist Fahrbar-Seite. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Kauft natürlich auch unser Magazin, das Mountainbike-Magazin, ist das mit dem orangenen Logo. Ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es per Abo nach Hause bestellen. Dann braucht ihr euch nicht auf den Weg zu machen. Ja, bleibt uns verbunden, wenn euch der Podcast gefallen hat. Schreibt uns eine Mail an podcast@mountainbike-magazin.de. Für Themenvorschläge und Kritik sind wir natürlich auch total offen. Am liebsten hören wir aber natürlich Lob. In diesem Sinne, bleibt safe da draußen beim Mountainbike-Fahren und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Auf Wiederhören und tschüss.
Ciao.
Ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.